bis dann tatsächlich im 10. Schwangerschaftsmonat, 2 Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin, der Jonathan verstarb in meinem Bauch. Und somit begann mein anderes Leben. Also das war wirklich wie so ein Hebel, der umgelegt wurde von Normalzustand auf jetzt ist alles anders.
Ja, ich bin auch meinen Kindern sehr dankbar. Muss ich ganz ehrlich sagen, also die gegangen sind, die gekommen sind natürlich auch. Also das Buch, was ich, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was ich irgendwann geschrieben habe, das ist so das Erbe von Jonathan. Das ist, ja, das kann ich genauso sagen. Und weil ich meine frühen Fehlgeburten erlebt habe. Das waren mittlerweile insgesamt 13. Und jede einzelne hat mich gebrochen und gleichzeitig wachsen lassen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sprechstunde mit dem Leben. Schön, dass du da bist. Ich bin Ben und ich habe heute Corinna bei mir und freue mich total auf dieses Gespräch. Hallo Corinna.
Hi, danke, dass ich dabei sein darf.
Sehr, sehr gerne.
Sehr gerne.
Ist mir allerdings auch eine Ehre. Also wir machen heute ein sehr intensives Kapitel auf. Du hast einen, würde ich schon sagen, sehr starken Umbruch in deinem Leben gehabt. Und wenn wir ehrlich sind, sind da wahrscheinlich noch ein paar andere dabei. Wir haben im Vorfeld kurz drüber gesprochen, wie viele Fässer wollen wir aufmachen.
Heute
erstmal nur eins. Ja. Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nochmal eins. Bevor wir jetzt aber so intensiv reingehen in dieses Thema, was uns zwangsweise dahin führen wird, Corinna, du hattest auch mal ein ganz normales Leben vor diesen Umbrüchen. Vielleicht magst du uns ein bisschen mit reinnehmen, wie sah das Leben davor aus?
Also ich hatte immer schon besondere Phasen. Also ich bin irgendwie jemand, der kein langweiliges Leben hatte, auch in meiner Kindheit niemals. Aber so den eigentlichen Umbruch, der mich echt sehr umgeworfen hat, gab es 2017 mit dem Tod unseres Sohnes Jonathan. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mir auch nie Gedanken darüber gemacht, ob, wenn ich mich denn irgendwann mal für Kinder entscheiden sollte, ob ich ein Kind verlieren könnte. Für mich war immer klar, ich werde Kinder haben. Das war, stand für mich immer schon fest. Als Kind war das schon klar für mich. Ich habe auch nie Eindrücke in eine andere Richtung gehabt. Und für mich war klar, ich werde Kinder haben. Ich habe mal gedacht, ich kriege 2 Mädchen. Und das habe ich mir immer gesagt, ich mache es besser als meine Mutter. Das habe ich mir immer so vorgenommen. Bin dann irgendwann schwanger geworden, auch wirklich unkompliziert. In kürzester Zeit war ich schwanger, nachdem wir uns dazu entschlossen hatten. Und die Schwangerschaft war eigentlich super. Die Geburt ebenfalls. Und es war dann kein Mädchen, es war ein Junge.
Und ich,
nee, es war gut. Also im Endeffekt hat mich das auch, hat mir das auch ganz viel im Leben beigebracht. Ja, also diese Erwartungshaltung auch an mich selber, es besser machen zu wollen als meine Mutter. Wow, das war ja eine ganz große, ein ganz großer Schritt, den ich hätte da mir selber beweisen müssen. Und dass ich dann wirklich tatsächlich einen Jungen bekommen durfte, muss ich sagen, hat mich auch von dem Ganzen so ein bisschen erlöst, es besser machen zu müssen.
Ja, geh mal nochmal einen Schritt zurück. Ne? Also ich bin Mann, ich kann keine Kinder kriegen. Ja, also zumindest ist das noch nicht der Fall. Ich höre ganz oft davon, dieses Thema Kinderwunsch. Du hast gesprochen davon, sogar als Kind hast du gesagt, war schon klar, ich möchte ein Kind haben. Vielleicht kannst du noch mal beschreiben, was in dir vorgegangen ist. Also wie fühlt sich Kinderwunsch an? Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, eigentlich ist das Wort Kinderwunsch irgendwie nicht so ganz passend. Eigentlich müsste es Kindersehnsucht heißen, ja. Was passiert da innerlich? Das erste Mal als
richtig krass, Entschuldigung. Weil wir haben ja immer noch einen Kinderwunsch, der aber ad acta gelegt ist, weil ich so viele Fehlgeburten hatte.
Okay.
Und da steigst du gerade direkt. So.
Du kannst jederzeit sagen, too much, ne? Ist völlig in Ordnung.
Alles gut. Ja, für mich war immer schon klar, dass ich Kinder haben möchte und dass ich mehrere Kinder haben möchte. Und ich finde, Kinderwunsch ist einfach so ein, wie soll ich sagen, ein Thema, was einen, also wenn man sich dazu entscheidet, dann füllt einen das, vor allen Dingen als Frau, vollends aus.
Mhm.
Das ist so, ich habe das auch nie in Frage gestellt. Ich habe auch nie darüber nachgedacht, ob das schiefgehen könnte. Für mich war klar, ich werde mehrere Kinder haben, die werden bei mir leben und es wird mich erfüllen. Ja, es wird bestimmt auch anstrengend werden, aber es wird mich erfüllen und das war von vornherein klar. Ich weiß, dass ich mit 20 Jahren habe ich mit Pastellkreide ein Bild gezeichnet. Damals habe ich auch noch, war ich sehr künstlerisch auch noch unterwegs. Und ich habe meinen Körper gezeichnet, aber mit schwangerem Bauch. Mhm. Und dieses Bild hängt heute noch in unserem Schlafzimmer. Also es hatte, und es hat, sehr komisch fällt mir gerade jetzt ein, in dem Bauch mit Farbe. Also das Bild war schwarz-weiß. Das waren die äußeren, so eine Skizze mit Pastellkreide. Und im Bauch war eine Farbe. Also das hatte schon auch eine ganz, damals schon eine krasse Bedeutung für mich, dieser schwangere Bauch. Mhm. Es war eine Sehnsucht, die immer bestanden hat bei mir und die, glaube ich, trotz abgeschlossenem Kinderversuchsthema nie ein Ende hat.
Also es gibt ja unterschiedliche Frauen. Es gibt auch welche, die sagen, nee, Kinderthema ist nicht so meins und ist ja auch völlig in Ordnung. Aber man merkt schon, es gibt halt auch einfach Frauen und ich glaube, es sind gar nicht so wenige, die diesen Wunsch tief in sich tragen, das vielleicht auch gar nicht so erklären will. Wo würdest du denn den Wunsch hinsortieren? Wäre das eher in der Brust, Herzgegend, Bauch? Das fragen ja Psychotherapeuten mal so gerne, um so als Zuhörer auch mal ein Verständnis zu bekommen, wo ist das? Oder ist das, fühle ich das mit jeder Faser? Oder wo würde ich das, dieses Gefühl Kinderwunsch denn verorten?
Also ich würde tatsächlich sagen, jetzt, ich habe jetzt gerade mal reingefühlt, ich würde es tatsächlich in mein Herz lokalisieren, würde aber sagen, dass ich das tatsächlich mit jeder einzelnen Zelle meines Körpers verinnerlicht habe und dass ich das auch wirklich von oben bis unten gespürt habe und immer spüren werde.
Okay. Und dann kam der Zeitpunkt, wie alt warst du da, wo du dann dafür offen warst und dann auch schwanger geworden bist? Wie alt warst du da?
Mitte 20.
Mitte 20.
Wir haben mit 26, 27 haben wir dann entschieden, wir probieren es und ich habe dann auch war dann relativ schnell schwanger mit unserem Großen.
Und das ist jetzt noch so ein Thema, da wo ich auch nochmal spezifisch reinfrage. Natürlich, ich habe auch zwei Kinder, auf dem Bauch fühlen und dann so ein bisschen, das boxt jetzt und keine Ahnung was. Natürlich macht das auch mit uns was, ne? Aber vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen in die Welt reinnehmen. Wie ist das für eine Frau, ein Lebewesen in sich groß werden zu spüren? Was, also vor allem auch auf dem Hintergrund dieses Kinderwunsches, ne, oder Kindersehnsucht, vielleicht wollen wir es auch so nennen, was passiert da mit einer Frau? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen in diese Welt.
Also ich weiß noch genau, ich hatte damals, also für mich war ja klar, ich möchte schwanger werden, wir haben es drauf angelegt. Und ich weiß noch genau, als ich den positiven Test gemacht hatte und eigentlich wusste ich vorher schon, dass ich schwanger bin. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich nicht mehr auf dem Bauch schlafen kann. Und das muss wirklich fünfte Woche gewesen sein, weil der Schwangerschaftstest zeigte wirklich eine ganz schwache Linie an. Und ich habe vorher schon gesagt, ich muss schwanger sein, ich muss auf der Seite liegen, ich kann nicht mehr auf dem Bauch schlafen. Also allein der Druck auf den Bauch, das ging nicht mehr. Ja, also ich habe das super schnell gemerkt und es war einfach... ich bin auch ein sehr emotionaler und auch energetisch offener Mensch. Ich habe das gefühlt. Und das allein war schon sehr eindrücklich. Und als dann der Test positiv war, das hat mich erstmal umgehauen, weil ich dann so schwarz auf weiß hatte, oh Gott, das hat wirklich geklappt. Und ich habe das dann auch genauso gesagt, oh Gott. Ja, also es war wie so ein, das kann jetzt nicht sein. Obwohl wir das drauf angelegt hatten und obwohl ich darauf gewartet habe, dass es so ist. Aber gerade wenn man auch das erste Mal schwanger ist und das dann wirklich so schwarz auf weiß wirklich sieht, also das war schon sehr, sehr bombastisch für mich vom Gefühl her.
Und wie ist das so, wenn man dann die ersten, also ich Männer tasten, ja, Frauen, die spüren das ja in sich drin. Also wie ist, kannst du uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen, wie ist das so, wenn man merkt so, oh, warte mal, ich spüre da jetzt was, ja. Und da passiert was und das wird größer und wie fühlt sich das an?
Also ich muss sagen, ich habe ja mit allem im Herzen, mit der Seele, mit meinem Verstand drauf gewartet, dass Symptome kommen, die auch super schnell kamen. Mir war schnell, schlecht, übel, teilweise sehr übel. Gott sei Dank nur momentweise, phasenweise. Ich war unheimlich müde. Also ich habe schnell gemerkt, mein Körper, der ist ganz schön am Arbeiten. Und die Hormone, die haben mich das zu spüren gegeben. Also ich habe gemerkt, es ist nicht mehr so wie vorher. Ich bin nicht mehr so wie vorher. Es hat schon viel verändert. Und dann irgendwann zu wissen auch, ich hatte ja gedacht, ich kriege ein Mädchen, habe ich in 14 Wochen gedacht. Und in diesen 14 Wochen habe ich mich wirklich da reingesteigert. Ich kriege ein Mädchen, das ist klar. Und ich habe dann abends einmal, weiß ich noch, im Bett gelegen, hatte die Hände auf dem Bauch und habe wirklich, ich bin so in Gedanken in meinen Bauch, in meinen Uterus gegangen. Ich habe Kontakt mit meinem Kind aufgenommen und dieses Kind hat mir dann gezeigt, ich bin gar kein Mädchen. Und an diesem Abend habe ich dann einen kleinen Zusammenbruch gehabt. Ich habe dann ganz, ganz viel geweint und mein Mann war total irritiert. Er hat gesagt, warum weinst du? Was ist passiert? Ich lag ja im Bett. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wir kriegen gar kein Mädchen. Und dann meinte er so, ja, wir gehen doch erst, ich weiß gar nicht mehr, was das war, nächste Woche oder so zum Frauenarzt. Wir können das noch gar nicht wissen. Dann habe ich gesagt, doch, ich weiß das aber. Also ich wusste das auch einfach und ich wusste das bei allen Kindern. Ich wusste es immer vorher, was es wird. Bei meiner Tochter, die später noch kam, wusste ich, bevor ich schwanger wurde, dass es ein Mädchen wird. Also das war in mir drin, ja, dass ich nenne das immer Urinstinkt, mhm, einer Frau, die das einfach teilweise fühlt. Dann war der besagte Frauenarzttermin und dann kam da rein und war schon aufgelöst, weil ich mit dem jungen Thema mich auch gar nicht angefreundet hatte vorher. Ja, und wir kamen da rein und die Untersuchung hat stattgefunden und dann sagte der Frauenarzt, ja, ich gebe Ihnen recht, Sie haben das gut gespürt. Und für mich war das erstmal wirklich wie so ein Schock. So im Nachhinein habe ich mich auch oft einfach dafür geschämt, dass ich mich da so ein bisschen emotional distanziert habe, weil ich mich von diesem jungen Thema so ein bisschen schützen wollte. Habe da auch sehr viel dran gearbeitet und weiß heute und auch als mein Kind dann da war, war dieses jungen Thema und dass ich Angst davor hatte, wie fasse ich einen Jungen an, ja, wie wickel ich meinen Jungen dann, dass das alles unbegründet war, weil ich habe in ihm dieses Männliche gar nicht gesehen. Also das Baby war da und es, ja, ich war verliebt vom ersten Moment an. Oh Mann, scheiße. Sorry. Oh Gott.
Völlig in Ordnung. Also.
Damit konnten wir jetzt gar nicht rechnen. Das ist so eine Liebeserklärung an meinen Großen. Ja, aber es ist so.
Ja.
Also ich war wirklich, ich habe mein Kind gesehen. Ich habe mein Kind geboren auf natürlichem Weg. Und das war auch super emotional, diese Geburt zu erleben, dieses, was mein Körper kann, zu der, was er in der Lage ist. Und ich war sehr bei mir und bin da absolut mit jeder Zelle meines Körpers durchgegangen. Und als mein Kind dann da war, ich weiß gar nicht, dass ich da so viel Emotionen auch, also ich habe mir nie, glaube ich, Gedanken darüber gemacht, ja, wie intensiv auch dieser Moment der Geburt, was er zwischen uns gemacht hat, meinem Kind und mir. Mhm. Also es war auf einmal von 0 auf 100 so nah. Da hat nichts dazwischen gepasst.
Ich kann mich noch daran erinnern, das ist erst, also für mich erstes bombastisches Erlebnis war, da ist ein Kind real. Ja, also man spricht nicht drüber, sondern da ist es jetzt, ja. Genau, das die erste Phase und die zweite Phase, wo dann irgendwann ankommt, also ich hatte das den Eindruck, so mit 2, 3 Jahren, also jetzt als Vater, ne, zu merken, du bist Papa. Mhm. Na, jetzt wird es natürlich noch präsenter, ich komme in die Pubertät, ne, wo diese Rolle dann nochmal ankommt. Ne? Also man spürt schon so in deinen Beschreibungen, man kriegt nicht einfach ein Kind oder du hast nicht einfach ein Kind bekommen, sondern ganz viel passiert dabei. Ne? Du erlebst, du erspürst, du hast ein Gefühl für und dann ist es tatsächlich auf dem Arm und du bekommst nach 15 ist er, glaube ich, ne? Mhm. Nach 15 Jahren bekommst du immer noch einen Kloß im Hals, weil du dich daran erinnerst und sagst, was es mit dir gemacht hat. Ne?
Ja,
und auch jetzt, wenn man jetzt dann das Kind anschaut, ne, und dann sagt man, boah, krass, also es war einfach mal auf dem Arm, ja, wie sich entwickelt hat und so weiter.
Ja, das wurde einfach, also durch ihn und auch meine anderen Kinder wurde mein Leben ein Stück mehr mit Leben gefüllt.
Ja, kann ich bestätigen.
Ja.
Manchmal könnte man sie zum Mond schießen in den allermeisten Fällen, aber ist man einfach nur arschglücklich, dass sie da sind.
Ja, ja, es ist schon, also ich finde, Kinderkriegen ist schon eine allumfassende Leistung in alle Richtungen.
Hm. Jetzt gibt es aber auch eine Geschichte in deinem Leben, wo du ein Kind quasi in deinem Bauch sehr, sehr lange begleitet hast, ne, das, was wir jetzt alles besprochen haben, auch gefühlt hast. Und dann ist es aber nicht so ausgegangen, wie du das vorgestellt hast und vielleicht auch, wie du vorhin beschrieben hast, dir gar nicht vorgestellt hättest, dass sowas überhaupt möglich ist. Magst du uns ein bisschen damit reinnehmen, was da passiert ist?
Genau, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, ob eine Schwangerschaft frühzeitig enden könnte, ob sie schlecht enden könnte mit einem toten Kind. Wir haben uns dann irgendwann entschieden, ein zweites Kind zu kriegen. Da war mir auch relativ zeitnah klar, es wird wieder ein Junge. Also dieses Mädchenthema war auch da kein Thema. Ja, die Schwangerschaft war ebenfalls eigentlich unauffällig. Also ich war einerseits gern schwanger, andererseits war es immer sehr anstrengend. Ich habe immer relativ viel zugenommen, immer 20 Kilo. Ich bin ja relativ klein, also es war anstrengend. Aber wir waren froh, es war alles unauffällig, auch in den Untersuchungen. Und wir haben uns einfach drauf gefreut. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich war damals auch als Fotografin tätig und ich habe gesehen, dass Dein Sternenkind, das ist eine ehrenamtliche Organisation von Fotografen, die so dieses letzte besondere Bild für Sterneneltern machen, dass die einen Aufruf damals gestartet hatten, dass sie Fotografen suchen. Und ich habe damals kurz überlegt, das war kurz vor der Schwangerschaft von unserem Jonathan, ob ich das nicht machen könnte. Also für mich war klar, boah, das Thema, das ist, es ist präsent und es ist ein wichtiges Thema. Und ich habe ganz schnell entschieden, nein, das kann ich nicht. Also mir war, ich habe hingeguckt, ich habe reingefühlt und wollte mich sofort schützen und hatte danach einen Aufruf gemacht an meine Fotografenkollegen, ob sich vielleicht jemand anderes dazu berufen fühlt.
Ja, aber kurz als Information, weil ich wusste lange nicht, was Sternkinder sind. Sternkinder sind Kinder, die nicht ausgetragen werden, sondern irgendwann nicht mehr weiterleben. Ne?
Also Sternkinder?
Ich glaube, Sternkinder, den Begriff kenne ich seit einem Jahr. Vielleicht lassen es zwei sein. Ne? Also deswegen könnte ich mir auch vorstellen, Zuhörer. Deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch Zuhörer nicht wissen, was es ist. Deswegen wollte ich es einfach mal kurz erwähnen.
Genau, also Sternkinder sind die Kinder, die während der Schwangerschaft und der Geburt oder kurz danach versterben. Mhm. Es gibt aber auch Eltern, die zum Beispiel sagen, wenn eine zweijährige Tochter zum Beispiel stirbt, ich habe auch ein Sternkind. Und ich finde das auch völlig legitim. Es darf jeder so besprechen oder ansprechen, wie er das möchte, wie es für sich selber sich gut anfühlt. Aber eigentlich, so wenn wir so nach der Definition sind, die Kinder, die während der Schwangerschaft, unter Geburt oder kurz danach sterben.
Mhm. Und das hat sich bei dir dann auch in diese Richtung entwickelt?
Ich hatte überlegt, ob ich das leisten könnte als Fotografin und habe sehr schnell entschieden, nein. Ich kann das nicht. Ich gehe allein der Gedanke, ich würde ein Kind verlieren, das hat mir mein Herz zerrissen. Dann habe ich den Aufruf gestartet, was daraus entstanden ist, ob sich jemand gemeldet hat, weiß ich nicht. Aber für mich war das Thema durch. Ich habe das dann losgelassen.
Also du hattest das Gefühl, wenn du fotografieren würdest, würdest du den Gedanken zulassen, dass auch dein Kind ein Sternkind werden könnte?
Nö,
das wolltest
nicht,
du nicht,
nö,
oder?
Nee, das war es nicht. Es war eher, dass ich dieses Leid, was Eltern dann ertragen müssen, das hätte ich zu sehr in mein Herz, in meinen ganzen Körper aufgenommen. Und ich wollte mich davor schützen.
Ja.
Also für mich war klar, wenn sowas passiert, das war so der erste krasse Moment, wo das, ja, wo ich irgendwie nicht mehr davonlaufen konnte vor dem Thema. Ich habe reingefühlt und für mich war klar, ich kann das auf gar keinen Fall leisten. Ich kann das nicht. Das war so der erste Moment, wo ich wirklich in meinem Leben den Kontakt zu diesem Thema hatte und habe dann schnell gesagt, nein, kann ich nicht, möchte ich nicht.
Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Also ich habe in meiner Weiterbildung auch eine Phase gehabt, wo ich in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet habe und wir waren für Kinder- und Jugendpsychiatrie zuständig. Ne? Und ich konnte mit Erwachsenenleid schon einigermaßen umgehen, das hatte ich gelernt, ne? Aber Kinderleid zu sehen, ja. Deswegen, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Ne? Natürlich sagt man, Mensch, das gehört eigentlich zum Leben dazu. Wir sprechen da auch gleich noch ganz ausführlich drüber. Aber man kann das schon auch irgendwie ein Stück weit nachvollziehen und sagen, boah, das ist halt, muss man auch aushalten können und sagen können, ja, gehört zum Leben.
Genau.
Und ja, da wegzusehen, kann man machen. Mhm. Hast du auch gemacht in der Phase.
Ja.
Aber schon auch irgendwie
dann
nachvollziehbar.
Das wegsehen.
Ja. Was dann passiert?
Ich wurde dann schwanger mit Jonathan und dann war das Thema Sternenkind eigentlich kein Thema für mich. bis dann tatsächlich im 10. Schwangerschaftsmonat, 2 Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin, der Jonathan verstarb in meinem Bauch. Und somit begann mein anderes Leben. Also das war wirklich wie so ein Hebel, der umgelegt wurde von Normalzustand auf jetzt ist alles anders.
Also ich versuche mir das vorzustellen, ja, also ein Kind auszutragen, 8, 9 Monate, ne, du hast es schon mal erlebt, ja. Und dann ist plötzlich, also man ist ja gedanklich da schon weiter wahrscheinlich. Und dann ist plötzlich
du bist
irgendwie alles vorbei.
Mit dem positiven Schwangerschaftstest bist du weiter. Ja. Also normalerweise ist das so, und es können bestimmt ganz viele Frauen bestätigen, wenn der Test positiv ist oder auch wenn man schon wartet auf diesen positiven Test, dann hat man schon Gedanken im Kopf, was ist denn, wenn ich jetzt schwanger bin? Ja, wann, ich habe auch bei jeder Schwangerschaft immer nach dem ET geguckt. Also das ist ja für mich ein nicht erfunden, aber naja, man errechnet den, dass man mit irgendwas hantieren kann. Aber ich denke immer, Babys kommen dann, wenn sie bereit sind zu kommen. Und aber dennoch guckt man ja vielleicht nach diesem Termin und guckt ja ungefähr zu dem Zeitraum, kommt dann mein Kind. Ja? Man plant dann auch schon, oh, nächstes Jahr kann ich mit meinem Kind schon Weihnachten feiern und vielleicht so in 2 Jahren, dann können wir vielleicht schon zusammen ein Weihnachtsbild ans Fenster malen oder so, ja. Oder im Sommer, wir fahren im Sommer ans Meer und oh, dann kann das Kind doch schon schwimmen. Also man macht sich so Gedanken über die Zukunft, ja, und sieht dann vielleicht so, dass im Bekanntenkreis jemand eingeschult wird und überlegt dann, ah, wann wird mein Kind dann später eingeschult? Ja, man macht sich Gedanken über die Zukunft, auch wenn die Zukunft noch lange weg ist. Mhm. Ja, man plant schon, man hat Gedanken, man hat Wünsche und Bedürfnisse und Ziele und Träume, ja, die man so mit diesem Kind im Kopf schon und im Herzen vor allen Dingen schon plant.
Mhm.
Das ist alles schon sehr präsent und häufig, bevor der Test positiv ist.
Das Kind ist quasi schon in die Familie
integriert.
Integriert, ja.
Mhm. Naja, und wenn dann halt auch so eine Schwangerschaft, ja, bis zum 10. Monat oder auch, ja, auch vorher, je länger das Kind im Bauch ist, habe ich halt persönlich für mich gemerkt, ich habe eine Verbindung aufgenommen zu diesem Kind und wir hatten Routinen, ja. Also jede Nacht hat er mich dann wachgetreten. Ich bin dann gemeinsam mit dem Jonathan, also war immer so ein, ja, wir gingen jetzt gemeinsam auf die Toilette. Ich war auch jedes Mal total genervt. Ja, Jonathan, danke schön, jetzt hast du mich wach gemacht. Wir gehen auf Toilette und danach schlafen wir wieder. Und es war auch so. Mhm. Der war danach ruhig und hat mich danach schlafen lassen. Also es war so, wir waren ein eingespieltes Team. Mhm. Ja. Und es war nicht so, dass ich, der war auch schon so, nicht nur ein Stück von mir, sondern er war auch schon ein Stück weit selbstständig, dass ich gemerkt habe, oh, der entscheidet jetzt, wann ich auf die Toilette zu gehen habe. Ja? Also er hat schon mein Leben beeinflusst, obwohl er in meinem Bauch war und noch gar nicht geboren war. Und es war an einem schönen Apriltag. Ich weiß noch genau, die Sonne hat wunderschön geschienen und ich habe im Wohnzimmer mit Selbstauslöser Erinnerungsfotos gemacht. Ich wollte so kurz vor Geburt noch ganz tolle letzte Fotos machen. Wollte natürlich auch dokumentieren, wie viel Wasser ich eingelagert hatte. Ich hatte ganz dicke Füße. Ich wollte das alles so als Erinnerung festhalten. Und dann kam mein Mann mit meinem Sohn nach Hause. Der fand es total toll, dass ich meinen Bauch mit ganz vielen bunten Herzen beklebt hatte. Der zog dann sein T-Shirt aus und er beklebte auch seinen Bauch. Und wir haben noch gemeinsam Fotos gemacht. Ja, er ist dann ins Bett gegangen anschließend. Und als mein Mann und ich nach 8 auf der Couch saßen, ist Jonathan plötzlich einfach ganz wild geworden. Also aus dem Nichts raus fing er an zu strampeln und ich wusste sofort, hier stimmt irgendwas nicht, war aber so sehr bei mir und doch im Vertrauen, dass ich nicht ins Krankenhaus fahren muss. Weil ich, glaube ich, im tiefen Inneren gespürt habe, es ist zu spät.
Mhm.
Also es war wirklich, wir haben dann zwar versucht, nicht Entschuldigungen zu finden, sondern Erklärungen, war, was jetzt passiert, ja, es ist fast vor Geburt und unser Sohn, der übt jetzt, aber diesen Beigeschmack, dass es vorbei war, der blieb einfach. Ich wusste das in dem Moment ganz deutlich. Genauso wie ich wusste in jeder einzelnen Zelle meines Körpers, als ich schwanger war, wusste ich genau in dem Moment, es ist vorbei. Und Naja, ich habe dann tatsächlich nachts durchgeschlafen und als ich morgens wach geworden bin, habe ich gewusst, das hier ist eigentlich der Beweis dafür, weil Jonathan mich nicht nachts wach getreten hat, zur Toilette zu gehen. Ja, und ich hatte morgens einen Termin eigentlich zur Akupunktur. Mein Schwiegervater hat mich und unseren Großen damals, der war damals 5 Jahre alt, nee, 6, der ist, hat uns ins Krankenhaus gefahren. Der hat den Kleinen dann wieder mitgenommen und ich war allein im Krankenhaus zur Akupunktur. Ich habe da aber irgendwas missverstanden. Also das war auch ganz seltsam, weil die Hebamme, die das machen sollte, war gar nicht da. Und dann stand ich dann halt da und dann wollten die mich schon verabschieden. Und als ich wollte schon gehen und dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, ach so, ich spüre übrigens seit gestern mein Kind nicht mehr. Ich habe auch ganz lange darüber nachgedacht, warum ich es nicht direkt gesagt habe. Ja? Warum man nicht direkt hingeht und sagt, hallo, ich habe ein ganz großes Problem, mein Kind bewegt sich nicht mehr. Ich glaube einfach, ich habe das versucht zu verdrängen und solange ich verdrängen konnte, war es halt einfach nicht offiziell. Solange wie ich nicht schwarz auf weiß hatte, mein ja, Augen zu, genau, die Scheuklappen an und weggucken, nicht hören, nicht sehen wollen, wie die drei Affen.
Aber auch nachvollziehbar, ne? Ja. Also es ist ja, wenn wir darüber nachdenken, oder wenn ich darüber nachdenke, was wir vorhin besprochen haben, ne, was man da fühlt, darauf hinfiebert, empfindet, dann auch ein Stück weit schon in die Familie integriert hat, mit Rhythmus und keine Ahnung was, und plötzlich
ist nichts mehr. Ja, ich habe dann, wurde dann auf die Liege gelegt, also ich musste auch gar nicht mehr lang warten, die Hebamme hat gesucht. Ich habe an ihrem Verhalten gemerkt, ja, die hat es auch verstanden. Das war eine ältere Hebamme. Die hat dann, war sehr fahrig. Ich habe ihre Schweißflecken unter der Achsel, die wurden immer größer. Die hat immer schneller angefangen zu atmen. Die hat immer weiter gesucht. Ich habe dann gesagt, es ist nichts mehr. Man hat dann irgendwas gehört. Da habe ich gesagt, es ist mein Herzschlag. Es ist mein Puls, den sie da spüren. Sie wollte das nicht und sie wollte auch nicht sagen, ja, ich finde nichts. Sie hat dann die Ärztin gerufen, wir sind ins Nebenzimmer und ich wurde dann auf die Liege gelegt, die Ärztin hat geschallt und die Hebamme hat an meinem Kopf gesessen und hat mir die Hand gehalten. Ich habe die ganze Zeit gesagt, es ist nichts mehr, es ist nichts mehr. Und nee, wir gucken und ja, und dann hat die Ärztin geschallt und dann hat die nach der Versorgung geguckt und es war einfach nichts mehr da. Und ich werde den Blick auch nie vergessen, der hatte ja blaue Augen und hat mich mit diesen großen blauen Augen angeguckt und hat nur noch den Kopf geschüttelt.
Kriege ich ein Kloß im Hals, wenn ich das höre. Also, also man spürt so ein bisschen raus, auch du hast ja auch davon gesprochen, als du fotografieren solltest. Ne? Und auch das Thema ist ja so eins, wo man
weglaufen möchte.
Wegsehen möchte, nicht weil man sagt, kein Bock oder sowas, weil es schon eine emotionale Tragkraft hat.
Ja,
ne?
Das
weil man,
schmerzt unfassbar.
Insbesondere
um Kinder geht.
Wahnsinnig weh tut.
Egal, ob das sehr kleine Kinder sind oder ob das auch Kinder sind, die vielleicht schon auf der Welt waren und ein paar Jahre hinter sich hatten. Also wenn es um Kinder geht, dann ist es vielen Menschen nicht mehr einerlei.
Wie geht man mit so einem Schmerz um? Also wie bist du mit so einem Schmerz umgegangen? Also du hast einen Sohn gehabt, ja, du hast gesehen, wie es laufen kann. Dann erlebst du, es kann ganz schnell vorbei sein. Und diese Integration und diese plötzlich von jetzt auf gleich ist das Leben ein völlig anderes. Ich erlebe das ab und an auch in meiner Praxis, ja, dass ich den Frauen in die Augen gucke und merke, das ist eine andere Dimension. Manche, wie soll man sagen, scheitern auch daran. Und manche finden einen Weg irgendwie da durch. Wie hast du den Weg da durchgefunden?
Also, ich hatte unter Geburt tatsächlich, ich glaube, ich habe das auch zu meinem Mann gesagt, wir kriegen nie wieder Kinder. Nie wieder. Also, es war so unfassbar immens, der Schmerz, der seelische, aber auch der körperliche. Also, ich hatte dann im Endeffekt zur Geburt, wir haben uns für eine Einleitung entschieden. Und jeder, der bereits eingeleitet wurde, weiß, dass das schon immense Schmerzen sein können, weil einfach chemisch eingeleitet ist was anderes, als wenn der Körper das auf natürlichem Weg auf die Reihe kriegt. Dann war es zu spät für PDA. Der Jonathan war dann Stella. Und ja, ich habe dann praktisch mein Kind nur mit einer Spritze in den Hintern als Betäubung und mit Buscopan auf natürlichem Weg ohne PDA bekommen. War natürlich am Geburtsumfang, Intensität war schon super krass. Und ich habe während der Presswehen ein Stoßgebet in den Himmel geschickt, lieber Gott, nimm mich bitte mit. Also so schlimm war das. Ich habe schon viel in meinem Leben erlebt, auch den Tod meiner Mutter, als ich 20 war. Also ich kenne mich einfach mit Trauer aus, mit Verlust, mit ja, Schicksalsschlägen im Leben. Ich habe da Routine, ja, ich kann das alles irgendwie. Aber das war nochmal eine Schippe obendrauf. Das war etwas, womit keiner gerechnet hatte und wo man ja auch keine Übung mit hat. Ja, das ist nichts, wo du sagen kannst, ah ja, ich habe irgendwann Routine vielleicht und ich kriege das dann besser hin. Also wenn ein Kind stirbt, das ist einfach, es zerreißt dir dein Herz und es zerreißt dir auch jede Faser deines Körpers. Das ist schon ganz immens schlimm, ja. Und ja, als der Jonathan dann da war, das war schon auch sehr, sehr eindrücklich. Natürlich war so der von uns beiden der Gedanke, vielleicht lebt er doch noch. Also dieser Wunsch, wenn er denn da ist, vielleicht haben sie sich getäuscht, ja, vielleicht ist doch. Aber das, ja, war natürlich Wahnsinn. Als er da war, war natürlich auch sehr schnell klar, da ist keine Versorgung mehr, er lebt nicht mehr, hatte auch ganz blaue Lippen, also hatte auch Anzeichen des Todes. Man hat gesehen, es ist ein totes Kind. Und naja, den Umständen entsprechend dieses Krankenhauses haben wir alles so gut mitgenommen, wie wir das mitnehmen konnten. Es war ein kleines familiäres Krankenhaus, was es einerseits auch besser gemacht hat, als wenn man in so einem großen, anonymen Krankenhaus ist. Aber ich habe auch gemerkt, das ganze Personal war völlig überfordert, ja, mit sich selber, mit den eigenen Gefühlen, mit, also uns wurde zum Beispiel dein Sternenkind, die Organisation, nicht genannt, ja, uns wurde kein Fotograf gerufen nach der Geburt und ich habe in meinem Schockzustand auch gar nicht so weit gedacht, also da möchte ich jeden auch nur ermutigen, wenn sowas eintritt, dass man direkt allumfassend an alles denkt, um Erinnerungen schaffen zu können, weil diese Zeit mit dem Kind, die ist einfach nur kurzzeitig da, das ist leider was Organisches, was sich an der Luft verändert. Mhm. Ja, und das hat man dann auch bei Jonathan gesehen. Wir haben 2 Tage, also der wurde montags geboren und mittwochs haben wir erst die Fotos gemacht, weil sich eine befreundete das war eine Freundin von mir, der habe ich aber die Kamera in die Hand gedrückt und habe gesagt, bitte mach von uns diese Fotos. Und netterweise hatte sich, also das werde ich auch nie vergessen, hatte sich damals bereit erklärt, ist mit uns ins Krankenhaus. Sie war eine der wenigen, die den Jonathan praktisch noch kennengelernt hat. Und sie hat dann von uns gemeinsame Fotos gemacht von Jonathan, unserem Großen, damals noch klein, und uns Eltern. Ich habe dann ganz viele Einzelfotos noch gemacht. Und das sind schon ganz wichtige Dinge als Erinnerung, die wir hatten. Aber das Krankenhaus hat dafür halt nicht Sorge getragen. Genauso wenig, wie es, das weiß ich heutzutage, könnte man ja die Wassermethode anwenden. Ja, den Jonathan hätte man in ein Wasserbad legen können mit gekühltem Wasser. Dann hätte man das Kind mit aufs Zimmer nehmen können. Während wir auf dem Zimmer waren, lag das Kind im Kühlschrank, im Keller. Ja, also wir hatten keine Zeit groß mit unserem Kind. Und das ist schon was ich auch heute gerne weitergeben möchte, auch an medizinisches Personal, dass man da sich wirklich gut aufstellen darf, um den Eltern einen allumfassenden Abschied zu ermöglichen, den man auch nie wieder haben kann. Ja, also das ist eine Zeitspanne, und wenn die vergangen ist, dann ist die vergangen. Handabdrücke, Fußabdrücke, das sind alles Sachen, eine Haarsträhne abschneiden. Wenn es so weit in der Schwangerschaft ist, hat man diese Möglichkeiten, ja. Und das wäre schön, wenn das den Eltern ja zuteil oder angeboten würde.
Also ich spüre so ein bisschen raus, also wenn wir jetzt das ganze Gespräch so angucken, wir tun uns alle irgendwie ein bisschen schwer damit, ja, dieser Thematik zu begegnen, ja. Sowohl in den Phasen, wo du gesagt hast, okay, fotografieren, nee, kannst dir nicht vorstellen, dass du das machen möchtest, ne? Bis hin zu dem Thema, dass man, wenn man schwanger ist, nicht über dieses Thema nachdenkt und vielleicht auch gar nicht nachdenken möchte. Und als man eigentlich weiß, okay, es ist jetzt so, dann trotzdem noch irgendwie versucht, naja, vielleicht wird es ja doch gut und das irgendwie ausblendet, ja. Und ich habe jetzt so das Gefühl, dass dir in der Situation gut getan hat, zu sagen, ich blick nicht weg, sondern
ich stelle mich dem Ganzen.
Genau, ich stelle mich dem, kriege schon wieder einen Kloß im Hals zu sagen, es ist so und ich nehme das mit, was ich habe. Ja. Also auch wenn es jetzt eine kurze Phase war, ist es trotzdem sind trotzdem Erinnerungen da. Ist es das, wo du sagen würdest, das hat dich auch durch diese Zeit getragen, zu sagen, nicht zu verstecken, nicht wegzuschieben, sondern wie soll man sagen, diese Momente, diesen Schmerz, aber auch diese Erinnerungen, diese Momente zu erleben und zuzulassen?
War total wichtig. Also ich habe intuitiv auch mit meinem Handy Fotos gemacht, Videos aufgenommen, als dann auch später meine Schwiegereltern gekommen sind. Ich habe das alles aufgenommen. Ich habe das als Erinnerung mitgenommen und das sind meine heiligen Erinnerungsstücke, das sind meine Fotos, die ich habe die paar Mal kopiert auf dem Computer, damit nichts schief gehen kann, damit, wenn ein Computer kaputt geht, dass die noch auf der externen Festplatte sind oder auf der zweiten. Das ist ganz, ganz wichtig für mich und auch das zum Realisieren. Ja, ich habe das erlebt und ich meine, das weißt du als Therapeut auch, dass man in so einem Moment häufig dann auch einfach so in Schock verfällt. Ja, dass man möglicherweise auch dissoziiert, dass man sich abspaltet, nicht nur seinen Kopf abspaltet, seine Gedanken, sondern auch seinen ganzen Körper, dass man einfach nichts mehr fühlen möchte. Ja, wie in so einer Glocke, ja, dass die Ohren rauschen, das so typische Symptome, die man einfach in diesem Schockzustand auch bekommt. Und da sind auch für im Nachhinein, auch für eine gute Trauerarbeit, solche Erinnerungssachen wirklich von essentieller Wichtigkeit.
Mhm. Ja. Zu dem Begriff Dissoziation, den erkläre ich auch nochmal ganz kurz. Dissoziation ist ein, wie soll man sagen, ein Wegtreten aus dem, ich sag jetzt mal, Bewusstsein. Das heißt, der Kopf ist emotional so überfordert, dass er versucht, da einen Zustand zu erreichen, der es aushaltbar macht. Das heißt, man kriegt vieles nicht mit, Reize kriegt man nicht mit, ne, weil das einfach so wuchtig ist, ja.
Nicht auszuhalten, ja. Ja.
Jetzt hast du beschrieben, sich dem hinzuwenden und zu sagen, naja, gut, es ist, wie es ist, ja. Und ich nehme trotzdem diese Erinnerungen mit, um, wie soll man sagen, dieses Abrupte von jetzt auf gleich mitnehmen zu können und zu verarbeiten. Ne? Das ist die eine Komponente gewesen, die du mitgenommen hast, aber du hast dir gedacht, Mensch, ich bin nicht die einzige Frau auf der Welt, die eine Fehlgeburt hat, ja.
Ja. Also da gibt es die Totgeburt.
Die Totgeburt, ja. Sondern da gibt es viele Frauen. Ne? Also das ist ja eigentlich etwas, was ein Großteil der Frauen erlebt. Und da hast du dir dann gedacht, ich glaube, ich möchte nicht, dass die Frauen etwas Ähnliches erleben wie ich. Was hat sich daraus entwickelt, aus diesem großen Schmerz und diesem großen Verlust, was hat sich bei dir daraus entwickelt?
Wir hatten ja trotzdem weiteren Kinderwunsch und wir hatten uns ja entschlossen, noch weitere Versuche zu haben und die endeten dann in frühen Fehlgeburten. Und es war die erste frühe Fehlgeburt, war in der 10. Schwangerschaftswoche mit eineigen Zwillingen. Und muss sagen, mein damaliger Frauenarzt, der hat nach dem Verlust von Jonathan auch schwer emotional dran zu knabbern gehabt. Das hat er auch offen zugegeben. Das fand ich auch sehr sympathisch, dass man einfach über die Emotionen, die man hat, einfach offen sprechen kann. Deswegen hat mir der Podcast hier auch so zugesagt, dass man dem Ganzen einfach so ins Gesicht schauen kann, dass man nicht wegguckt, sondern einfach, dass man ehrlich alles anschaut, wie es ist. Und wir haben da Gott sei Dank sehr ehrlich geredet und als ich dann erneut schwanger war und als dann klar war, oh, das sieht auch nicht gut aus, hat er alles so getan, was in seiner Macht stand, mich da zu begleiten. Ich durfte andauernd auch zur Untersuchung kommen. Nach 10 Wochen war dann halt klar, da entwickelt sich jetzt kein Herzschlag mehr. Also am Anfang war wohl ein Herzschlag da, aber nach 10 Wochen war keiner mehr da. Und komischerweise habe ich durch Zufall, durch diese Ärztin, die damals die Diagnose bei Jonathan gestellt hat, von ihr erst erfahren, dass es eineige Zwillinge waren. Das hat mir mein Frauenarzt gar nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob es nicht gesehen hat oder, naja. Und als ich dann auch, also ich bin dann so als Zweitmeinung nochmal zu ihr ins Krankenhaus und weil ich einfach das Gefühl hatte, ich brauchte irgendeine Klarheit und die bekam ich bei ihr. Naja, und dann bin ich nach Hause und es war für mich klar, ich werde diese zwei Kinder, diese Zwillinge auf natürlichem Weg selber gebären. Muss aber sagen, ich habe keine Aufklärung erhalten, dass es auf natürlichem Weg überhaupt machbar ist. Mein Frauenarzt wollte mir direkt die Überweisung für die Ausschabung fertig machen und die andere Ärztin im Krankenhaus hat auch gesagt, ja, dann machen wir jetzt einen Termin für die Ausschabung. Und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Ja, wie? Also sind wir beide eher geschockt. Und dann habe ich gesagt, nee, das, ich habe den Jonathan auf natürlichem Weg ohne PDA bekommen, dann kriege ich das hier auch hin. Also ich war wirklich davon so überzeugt, genauso, ja, wie ich damals überzeugt war, ich werde schwanger, ich kriege Kinder und wie ich in dem Moment des Todes von Jonathan überzeugt war, es ist jetzt vorbei und genauso war ich da auch überzeugt, das schaffe ich. Und ich weiß noch, der Frauenarzt hat damals gesagt, als ich gesagt habe, ja, glauben Sie nicht, dass ich das schaffe? Und dann sagte er, ja, doch, wenn ich sie, wer dann? Und das war so gut.
Das war ein Kompliment, ne?
Ja, das war auch ein Kompliment, das werde ich auch nie vergessen und das habe ich so mitgenommen und es hat mich gepusht in dem Moment. Und dann habe ich gesagt, gut, das mache ich. Und ich werde mir selber auch zeigen, dass ich das kann, wenn alle drumherum sagen, das geht nicht, ich werde das hinkriegen. So. Und es war halt, das ist ja jetzt schon einige Jahre her, ich habe dann auch gesagt, Rick, ja, dann fährst du im Krankenwagen, wenn viel Blut ist, ins Krankenhaus. Und er sagte mir noch, ja, manche Frauen kommen mit einer Decke in der Hose, weil so viel blutet, zu mir in die Praxis. Und also ich wurde schon so ein bisschen in Angst und Schreck versetzt, aber das war mir tatsächlich fast egal. Also ich habe schon so ein bisschen gedacht, naja, hoffentlich geht alles gut, aber das wird schon. Also ich war guter Dinge und ich habe mir dann Zeit genommen, um meine Kinder zu verabschieden. Woher das kam, kann ich dir bis heute nicht sagen. Ich habe das Gefühl gehabt, plötzlich muss ich meine Energie in meinen Uterus fließen lassen, um meine Kinder zu verabschieden. Ich habe Energiearbeit gemacht, ich habe auf der Couch gelegen, ich habe die Augen geschlossen, habe meine ganze geballte Mama-Energie genommen, meine ganze Liebe und habe die ja in meinen Bauch unter meine Hände fließen lassen und habe den Kindern in Gedanken gesagt, ihr dürft jetzt gehen, ihr dürft loslassen, ihr seid behütet, beschützt und es ist alles gut und ich werde euch auffangen. Und in dem Moment ging's los. Es fing an zu brodeln und ich wusste in dem Moment, jetzt geht die Geburt los. Hm. Ich habe Wehen bekommen und ich bin dann fing auch schon die Blutung an, ich bin ganz schnell ins Bad. Das ging wirklich alles ruckzuck, ich habe dann Wehen bekommen. Die kannte ich ja schon von den Schwangerschaften vorher. Und habe dann unter Schock, muss ich sagen, eine vollständig gefüllte Fruchthöhle in meine Hände geboren. Habe die aufgefangen und habe aber auch nur die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott gesagt. Mhm. Also das war das Einzige, was ich sagen konnte, weil es schon, also ich war gar nicht vorbereitet. Mir hat niemand gesagt, wie es aussehen wird, dass ich Wehen haben werde, dass die Blutung so immens auch stark sein könnte. Diesen Umfang dieses Geburtsprozesses, das hat mir keiner näher gebracht vorher. Und daher war dieser Schock schon auch umfangreich, möchte ich sagen. Also es ist ein Unterschied, wenn man einfach gut vorbereitet ist und man weiß, was kommt auf einen zu, als wenn man so ganz ins kalte Wasser geschmissen wird. Und dennoch kann ich sagen, ich habe das alles wirklich toll hingekriegt. Ich habe dann die Kinder in ein Kästchen gelegt. Ich habe dann das Bad angefangen zu putzen, als ich das Gefühl hatte, es ist so ausgestanden. Habe dann 2 Stunden im Bad verbracht, bis alles so fertig war, sag ich jetzt mal, bis alles sauber war. Habe das Kästchen dann kühl gestellt und bin dann schlaf gegangen. Mit dem Gedanken, am nächsten Tag hoffentlich aufzuwachen und nicht verblutet zu sein, weil mir hat ja jeder sehr viel Angst vor dem Verbluten gemacht. Mhm. Ja, wir haben dann die Kinder am nächsten Tag bei Jonathan im Grab beerdigt. Unerlaubterweise. Aber es war für mich klar, die müssen natürlich ihren Platz finden dürfen. Ja, und das war meine erste Fehlgeburtserfahrung, die mir gezeigt hat, so was mein Körper in der Lage ist. Und dass diese Angst macht von außen, wenn man sie zulässt, einen am guten Geburtsprozess hindern kann. Aber das wollte ich einfach nicht. Ich wollte eine gute kleine Geburt erleben dürfen. Und das habe ich, ja, durfte ich.
Wenn ich mir das jetzt alles so zusammen in meinem Kopf anhöre, was wir jetzt so besprochen haben, dann scheint es ja so, als wenn wir generell irgendwie ein Problem haben, diese Sache anzusehen, ne, oder zu akzeptieren, auszuhalten. Ne? Wenn wir jetzt dich früher angucken mit der Fotografie oder in der Totgeburt beim Jonathan zu sagen, ja, vielleicht ist doch, ne, und das irgendwie nicht richtig zuzulassen oder auch in den Ärzten Überweisung auszuschreiben, zu sagen, wir lösen das Problem schnell, um das nicht zu sehen. Und auf der anderen Seite sehe ich aber, wie du jetzt in deiner Erfahrung immer mehr reinspürst und sagst, ich halte das aus, ja, nicht im Sinne von ich füge mir extra Schmerzen hinzu, sondern um diesen Cut, der ja von hoher Emotion auf sofort, da ist nichts, dann ein Vakuum entsteht, zu sagen, nee, ich verarbeite das, ich nehme das mit und ich versuche damit irgendwie umzugehen, ich versuche mit den Erinnerungen umzugehen und dann auch im nächsten Prozess zu sagen, ich bin selbstbestimmt, wenn eine Fehlgeburt geschieht, nicht dann zu sagen, zack, weg, sondern ich lasse das ausklingen, ne? Also quasi sich auch ein Stück weit hinzuwenden zu dieser Thematik und zu sagen, okay, das gehört in mein Leben, ja, oder es gehört in das Leben einer Frau oder kann in das Leben einer Frau reingehören. Und da ist ja was, wo du jetzt gesagt hast im nächsten Schritt, okay, diese Erfahrung, die du gemacht hast, möchtest du nicht, dass die jedes Frau aufs Neue wieder durchgeht, lernt, vielleicht wie du rauslernt, aber auch vielleicht gar nicht rauslernt. Das heißt, du hast dich entschieden, auch an deinen Erfahrungen anderen Frauen Anteil haben zu lassen.
Ja, ich habe mich damals als Doula zwar ausbilden lassen, muss allerdings sagen, dass eine Doula ja nicht medizinisch arbeitet und kein medizinisches Wissen in der Regel hat. Durch diese Begleitungen, in die ich dann reingerutscht bin, habe ich mir umfängliches Wissen angeeignet, auch über die verschiedenen Methoden, die der Frau ja eigentlich zur Verfügung stehen ab der Diagnose. Sprich einmal die abwartende Methode, dass man einfach wartet, bis der Körper selber bereit ist, die kleine Geburt einzuleiten. Oder eben die Ausschabung. Was bedeutet die Ausschabung? Was gibt es da für Vor- und Nachteile? Finde ich immer ganz besonders wichtig zu wissen für die Frau. Oder eben ja, das Intervenieren durch Medikamente. Meistens ist es Zytotec, was gegeben wird, was aber auch im Off-Label-Modus gegeben wird, weil es ja eigentlich ursprünglich ein Medikament für was anderes war. Und über all das sollten die Frauen Bescheid wissen. Ja, das ist ganz wichtig, dass sie das dann auch einschätzen können und dass sie für sich den persönlich wichtigen Weg finden können. Und das geht halt eben nur, wenn sie behütet und beschützt sind und Zeit bekommen. Das ist ganz wichtig, nach der Diagnose nicht voreilig irgendeine Entscheidung zu treffen oder zu sagen, jetzt geht's schnell in den OP, dann ist es schnell durch. Das, was du eben gesagt hast, dieses Auslaufen lassen, ich würde das tatsächlich eher als aktive Trauerarbeit beschreiben. Mhm. Ja, ich begleite jetzt seit 8 Jahren ausschließlich Frauen über ihre Fehlgeburten, ab der Diagnose bis zur kleinen Geburt. Und die längste Begleitung, die war tatsächlich 11 Wochen. Muss aber sagen, das ist untypisch. Da haben einfach die Begleitumstände nicht so gepasst und das Ganze nicht gut unterstützt. Mhm. Ja, also da haben, da waren verschiedene Dinge, die das Ganze negativ beeinflusst haben. In der Regel geht das wesentlich schneller. Und dennoch, ist das eine gewisse Zeit, die Frauen diesen Zustand, diesen Prozess dann erleben. Und ich ermutige die Frauen auch einfach, dieses aktive Erleben, ja, mitzuerleben, zu durchleben und diesen Weg gemeinsam mit ihrem Kind zu gehen. Das ist eine kleine Seele, die ankommen wollte, die nicht bleiben durfte. Ich sage immer, das kleine Körperchen ist gestorben, die Seele ist aber noch da und die Frauen dürfen mit dieser kleinen Seele diesen Weg gehen. Mhm. Und für viele, viele ist es auch wichtig, diesen Weg gehen zu dürfen und auch überhaupt, viele erhalten diese Informationen darüber leider gar nicht und ich bekomme auch oft Nachricht von Frauen, die eine Fehlgeburtsdiagnose hatten, keine Informationen bekommen haben, sich ganz schnell ausschaben haben lassen und dann gesagt haben, ach, hätte ich das doch vorher gewusst. Mhm. Ich hatte gar keinen Abschied von meinem Kind und ich sehe ganz oft, wie viel Wert es einfach hat, diese Zeit mit sich, mit dem eigenen Körper aktiv erleben zu dürfen, aktiv da durchzugehen.
Also ich höre da so ein bisschen raus, auf der einen Seite einfach zu sagen, das gehört zum Teil des Lebens und nicht einfach schnell wegwischen, sondern ja, damit zu arbeiten, mhm, irgendwie, Erinnerungen zu schaffen, das zuzulassen und auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit zu schaffen, dass Frauen selbstbestimmt sind, also dass sie aufgeklärt sind, nicht im Sinne von, es gibt nur eine Therapie, die ist die richtige, sondern im Sinne von, was fühlt jetzt gerade die Frau, es gibt die und die und die Option und dann zu sagen, hey, die Möglichkeiten hast du, was fühlt sich für dich gut an? Ja, was fühlt sich für dich stimmig an? Ne? Nicht nur im Sinne von, dass man, ich sag jetzt mal, überlebt, sondern auch im Sinne von, wie gehe ich damit um? Also welche seelischen Verletzungen nehme ich mit, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mich nicht verabschiedet habe. Ist das so das, was du sagen würdest, was auch so die Intention war, zu sagen, du arbeitest jetzt viel in diesem Bereich, zu sagen, dass du genau das machen möchtest, den Frauen geben möchtest?
Genau, mir ist es total wichtig, dass die Frauen wissen, dass sie nicht voreilig eine Entscheidung treffen müssen, sondern dass sie sich Zeit nehmen können. Oftmals findet so ein bisschen Angstmache von außen statt, dass man schnell agieren muss. Da möchte ich den Frauen erstmal wirklich den Mut auch dafür geben, dass sie für sich einstehen dürfen und auch Nein sagen dürfen, dass sie sich die Zeit nehmen können. Das hat bestimmt unter anderem auch damit zu tun, dass in der Medizin häufig auch die Zeit fehlt für solche Begleitungen. Ja, das ist leider, wissen wir alle, dass das Gesundheitssystem dafür nicht so viel Platz und Zeit und Raum hat. Und dennoch ist es total wichtig, weil sein Kind zu verlieren ist schon schmerzhaft auf der einen Seite. Und wenn man da auch noch Druck erfährt oder Angst gemacht kriegt, ja, dann hat man die nächste Säule, die man als Ballast mitnimmt. Hm. Ja, und die einfach auch, finde ich persönlich, diese ganze Bearbeitung, ich sag lieber bearbeiten statt verarbeiten, weil verarbeiten hört sich so nach, ich mache einen Haken drunter und es ist erledigt an. Und ich finde, wenn man sein Kind verliert, dann ist das für eine Frau und vielleicht auch für manchen Mann nicht erledigt. Ich glaube, so ein Leben lang nicht häufig. Und ich denke einfach, man darf das erleben, man darf es alles mitnehmen, was da kommt. Und auch die Gefühle dürfen da sein und haben ihren Platz verdient. Ja, in alle Richtungen, die Gefühle. Und es kann auch sein, dass man zum Beispiel eine Frau, die ich begleite, die sagt, nach 3 Wochen, so, ich habe jetzt einen guten Abschied gehabt, ich habe Rituale durchlaufen, wir haben Energiearbeit gemacht, meinem Kind alles mitgegeben, energetisch, ja, ich fühle mich absolut fein damit und jetzt lasse ich die Ausschabung machen, weil das jetzt darf es ein Ende haben. Mhm. Ich möchte jetzt nicht mehr warten, das ist das auch völlig in Ordnung. Ja, es hat alles so seinen Wert und die Selbstbestimmung für Frauen möchte ich an oberster Stelle wissen. Mhm. Weil dann ist auch, dass die Frauen gehen mit einem ganz anderen Outcome daraus. Ja, die gehen viel gestärkt daraus. Viele Frauen, die ich auch begleitet habe, sagen nach einer kleinen Geburt, ich habe das geschafft. Mhm. Ja, ich habe das geschafft. Mhm. Wow. Ja, und dieses Wow, ich bin so stolz auf mich. Ja, dann ist auch Trauer ist da. Die ist auf der einen Seite da. Und dennoch darf die Frau sich gut fühlen. Sie darf gut daraus gehen. Mhm. Und das ist so wichtig, weil wenn auf der anderen Seite die Frau noch zusätzlich auch schlechte Erfahrungen vielleicht durch die Medizin macht und gebrochen daraus geht, hat die auf der einen Seite den Verlust und auf der anderen Seite ist sie noch zusätzlich gebrochen. Hm. Und das, und ich meine, du weißt genau, wie viel Bedarf dann an Psychologen ist, das alles aufzufangen. Und wie sollen wir das alles hinkriegen? Daher plädiere ich dafür, die Frauen vorher zu empowern, ja, ihnen vorher die Kraft und das Wissen zu geben, in die Selbstbestimmung zu gehen und das gut erleben zu dürfen, dass wir gar nicht dahin kommen müssen, dass wir danach die Frauen groß auffangen müssen. Mhm.
Ja, ich spür viel raus. Das ist ein Selbstbestimmungsthema, ne? Zu sagen, okay, man ist gut aufgeklärt, man kann selbst entscheiden, was brauche ich jetzt, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, aber auch gleichzeitig nicht wegzusehen, zu sagen, es gibt einfach Herausforderungen im Leben, es gibt manchmal auch schwere Kämpfe, ne? Wie du das auch anfangs beschrieben hast, und da hilft es nicht unbedingt wegzugucken, ne? Und zu sagen, ignoriere ich, mach weiter, ne? Weil die Last man in der Regel ja weiterträgt und die irgendwann dann rausbricht durch somatische Beschwerden, durch psychische Beschwerden oder wie auch immer, ne? Sondern eher den Raum schon früher zu öffnen, dafür zu sagen, wir lassen den Raum für diese Dinge, die passieren und versuchen, offen und aufgeklärt einen Weg dahin durchzufinden, sodass Frauen vielleicht sogar aus solchen Erfahrungen auch gestärkt rausgehen. Ne? Es gibt Erfahrungen, die daran zerbrechen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass solche Aufklärungen, Begleitungen dabei helfen können, dass solche schweren oder so ein schweres Zerbrechen daran nicht immer sein muss. Ne? Also das will den Schmerz nicht schmälern, den man durch solche Erfahrungen hat, aber zu sagen, also man kann daraus, ich finde den Begriff Empowern tatsächlich ganz schön, ne? Wenn man wenn man jetzt rückblickt, wie dein Leben war und was daraus entstanden ist und was dadurch auch für eine Power entstanden ist, ja, wie du ins Leben trittst und für die Frauen auch eintrittst und sagst, du möchtest sie begleiten oder du möchtest ihnen die Kraft der Selbstbestimmung wiedergeben, das ist natürlich schon eine unheimliche Energie, die aus diesem Schmerz eigentlich entstanden ist.
Ja, ich bin auch meinen Kindern sehr dankbar. Muss ich ganz ehrlich sagen, also die gegangen sind, die gekommen sind natürlich auch. Also das Buch, was ich, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was ich irgendwann geschrieben habe, das ist so das Erbe von Jonathan. Das ist, ja, das kann ich genauso sagen. Und ich biete jetzt seit über 4 Jahren eine Fortbildung für begleitendes Fachpersonal an, diese Begleitung von Frauen. Ich schreibe momentan mein 2. Buch über den frühen Verlust. Das sind alles Ansätze, die ich auch nur leisten kann, weil ich meine frühen Fehlgeburten erlebt habe. Das waren mittlerweile insgesamt 13 und jede einzelne hat mich gebrochen und gleichzeitig wachsen lassen.
Klingt so ein bisschen auch nach einem Plädoyer fürs Miteinander, ne? Zu sagen, hey Medizin, warum nicht zusammen mit Hebammen, mit Doulas, mit Fehlgeburtsbegleitung.
Ja, wäre schön.
Aber auch Mann mit Frau, dass man, der Mann die Frau besser verstehen kann und umgekehrt. Ne? Dass man einfach gemeinsam hinsieht.
Ja. Und aushält.
Und aushält. Ja. Und dadurch aber auch die Chance hat gestärkt, aus der ganzen Sache rauszugehen.
Ja, ich glaube, wenn wir so dieses auch oft, wer kann es besser? Gerade auch im begleitenden Bereich, ja, wer hat die bessere Lösung? Vielleicht braucht es auch einfach gerade im geburtshilflichen Bereich so ein kleines Umdenken, dass wir einander unterstützen können. Es ist sowieso nicht leicht, ja. Also viele, wir sehen den Hebammenmangel hatten wir lange. Jetzt haben wir die Unterversorgung beziehungsweise ja den neuen Hebammenhilfevertrag. Hebammen haben es schwer. Ja, warum machen wir es noch schwerer? Warum schließen wir Kreissäle? Warum bauen wir das nicht aus? Wir sind alle geboren worden. Wir müssten eigentlich da ansetzen, vom Grund auf verstehen, dass Geburten gut ablaufen sollten. Ja, das wäre für uns alle so hilfreich, wenn Geburten gut ablaufen. Ja, selbstbestimmt, dass Frauen bei sich beschützt, behütet dadurch müssen. Ja, und natürlich auch das begleitende Personal gut aufgestellt ist, dass es selber umfangreiches Wissen hat, dass es keinen Druck bekommt. Ja, nicht hier, guck mal auf die Uhr. Da sitzt die Nächste, du musst die Nächste begleiten. Ja, aber ich bin hier doch dran und das ist schade, ja. Und da braucht es auf jeden Fall in unserer Gesellschaft ein Umdenken, dass wir langsam verstehen, was Geburten ausmacht. Und dazu zähle ich natürlich auch die kleinen Geburten, die frühen Verluste, weil das eben auch eine Geburt darstellt.
Ja.
Da ist zwar ein Verlust dabei, aber es ist auch ein Wochenbett. Die Frauen haben Hormonchaos und sie brauchen hier viel Schutz und Unterstützung und eine Wertigkeit dieses Erlebens und auch des ganzen Prozesses. Und natürlich sind die Männer da. Mein Fokus liegt ja auf der Arbeit mit Frauen, aber die Männer, die sind natürlich mit eingeschlossen.
Ja.
Denn die verlieren auch ihre Kinder.
Irgendwie ein schöner Schlusspunkt da. Ja. Also dieses in den Forderungen so dieses Miteinander, nicht zu sagen, hast du recht, habe ich recht, ne? Und ich habe die Argumente dafür und ich habe dafür, sondern einfach zu sagen,
Hand
okay,
in Hand.
Genau, hier ist ein Thema. Was kann ich dazu beitragen? Was kannst du dazu beitragen? Können wir das vielleicht gemeinsam so machen, dass man durch jetzt in diesem Fall solche Krisen besser durchgeht? Ich bin echt super dankbar, dass du da warst. Hat mir wirklich viel Freude gemacht. Es war manchmal nah an den Tränen bei dir. Ja. Genauso, weil es einfach ein Thema ist, was uns wirklich beschäftigt. Ja, wir haben gemerkt, was uns manchmal schon schwerfällt, auch hinzusehen. Aber, glaube ich, sehr heilsam sein kann. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du den langen Weg auch auf dich genommen hast. Es war super cool, super schön. Und ich bin dir echt dankbar, dass du da warst.
Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Und vor allen Dingen, dass du den Mut und diese Emotionen besitzt, den Raum dafür zu halten und mit auszuhalten. Und dass ich hoffe für die Gesellschaft, dass wir vielleicht ein bisschen so den Anreiz dafür geben, dass das ein bisschen mehr und intensiver auch gelebt werden darf. Ja, dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Schön, dass du dabei warst bei dieser Folge. Wenn sie dich irgendwie berührt hat oder bewegt hat, dann würde ich mich freuen, wenn du sie vielleicht jemandem weiterleitest oder weitergibst, wo das Gefühl hat, es könnte ihm echt gut tun, diese Folge zu hören. Ansonsten wünsche ich mir, dass du einfach ein paar Gedanken mit in den Alltag nimmst und Alles Gute dir und bis zur nächsten Folge von Sprechstunde mit dem Leben.